Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerInnen einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Die deutsche Wirtschaft ist in der Krise. Über die Gründe, die Wege daraus und was das alles für die Bundestagswahl heißen könnte, darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin der Taz und mit mir sind heute hier...
Ja, Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin der Taz.
Anna Lehmann, ich leite das Parlamentsbüro der Taz.
Anja Krüger, ich bin im Parlamentsbüro zuständig für Wirtschaft.
Ja, wunderbar. Meine reine Frauenrunde, das kommt in diesem Podcast leider nicht so oft vor, aber heute wunderbar. Anlass ist natürlich, dass wir schon eine ganze Weile die Krise haben, aber aktueller Anlass ist, dass Wirtschaftsminister Robert Habeck heute seine Herbstprognose, wie das so schön heißt, vorgestellt hat und die gar nicht gut ist. Die Wirtschaft schrumpft weiter um 0,2% in diesem Jahr. Vor ein paar Monaten hat er noch gesagt, wahrscheinlich wird es bergauf gehen. Tut's aber nicht. Ich muss vielleicht noch kurz sagen, wir nehmen am Mittwochnachmittag auf, also die PK war heute Mittag. Anja, was heißt das eigentlich genau, die Wirtschaft schrumpft um 0,2%?
Statistisch bedeutet das, dass das Bruttoinlandsprodukt nicht wächst, sondern schrumpft, und zwar jetzt um 0,2%. Und das bedeutet im wirklichen Leben, dass eben nicht mehr produziert wird, sondern weniger. Mit je nachdem eventuell wirklich unguten Folgen, wenn Unternehmen zum Beispiel schließen müssen und Leute ihren Job verlieren.
Ulrike, wie schlimm ist diese Rezession, in der wir da jetzt stecken?
Naja, was ja jetzt alle beunruhigt ist, es ist die zweite Rezession in 2 Jahren. Also 2023 ist man ja auch schon geschrumpft. Ich glaube auch so um minus 0,2%. Und wie dann schon ausgerechnet wurde von den Unternehmen, ist es so, dass wir eigentlich immer noch jetzt, 2024, auf dem Stand von 2019 sind. Also dann kam ja 2020 die Corona-Krise, dann kam der Ukraine-Krieg. Und man hat also diese ganzen Verluste nicht wieder aufgeholt. Oder sagen wir mal so, man hat sie gerade aufgeholt, aber man ist in 5 Jahren eben gar nicht gewachsen, wenn man das alles zusammenrechnet. Und das wäre unter normalen Bedingungen wirklich sehr, sehr schwierig. Fällt jetzt aber nicht so auf, weil wir ja gleichzeitig auch die sogenannte Vergreisung haben, auch gerne demografische Katastrophe und sonst wie tituliert. Das heißt, dadurch, dass mehr Leute in Rente gehen als nachwachsen, ist der Arbeitsmarkt eigentlich immer noch relativ entspannt. Also es ist zwar so, dass jetzt die Arbeitslosigkeit ganz, ganz, ganz leicht steigt, aber wenn man ein ähnliches Szenario, sagen wir mal, in den 90ern gehabt hätte, dass 5 Jahre lang gar kein Wachstum ist, dann hätte man jetzt hier schon Millionen von Arbeitslosen und eine Megakrise. Und so ist zwar die Stimmung irgendwie schlecht, ja, ist nicht so, dass irgendjemand denkt, Deutschland würde boomen, aber eigentlich ist es ökonomisch noch relativ entspannt, weil ja fast jeder irgendwie eine Stelle hat.
Okay. Da müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Aber erstmal noch eine andere Einstiegsfrage an Anna. Ulrike hat es gerade schon gesagt, die Wirtschaft ist 2 Jahre in Folge geschrumpft. Das gab es erst einmal vorher in der Geschichte der Bundesrepublik, habe ich gelesen, und zwar 2002 und 2003. Und dann kam die Agenda 2010. Wie nervös ist die Politik aus deiner Sicht, was diese Wirtschaftslage angeht?
Na, ich glaube, man muss das auseinanderhalten. Einmal, was die Wirtschaftslage angeht und was die daraus resultierenden Maßnahmen angeht. Ich würde schon sagen, dass die Politik sehr nervös ist, weil das, wie gesagt, zuletzt vor mehr als 20 Jahren der Fall ist und man schon konstatiert hat, dass es jetzt nicht mehr nur um konjunkturelle Flaute geht, also hohe Energiepreise etc., sondern dass das strukturelle Gründe hat. Also das deutsche Erfolgsmodell ist in Gefahr oder ist so nicht zukunftsfähig, kann man so sagen. Weil, also das ist ja so ein Dreiklang aus Industrie, Produktion, Exportorientierung, Automobilindustrie und alles drei ist in der Krise. Und man muss schon sagen, dass, also Habeck hat das auch gesagt, da muss man jetzt irgendwie, man muss irgendwie diesen Strukturwandel jetzt hinkriegen. Und das ist sicherlich eine Aufgabe, die eine Mammutaufgabe ist, wo man nicht nur an einzelnen Schräubchen drehen kann, wo man insgesamt jetzt als Gesellschaft durchgehen muss. Und was die Arbeitslosenzahlen anbelangt, auch die klang heute nicht allzu gut. Also heute am Mittwoch. Er musste zumindest bestätigen, dass wir im nächsten Jahr vermutlich 3 Millionen Arbeitslose haben. Das ist schlecht für die Sozialkassen und das ist schlecht für die Politik.
Ulrike, du wolltest was sagen.
Ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass 3 Millionen Arbeitslose schön sind, aber beispielsweise 2002, 2003 hatten wir dann 5 Millionen Arbeitslose. Lag natürlich auch daran, dass die Statistik verändert wurde, aber egal, faktisch sind es 5 Millionen gewesen und wir haben ja heute die gleiche Statistik wie damals. Also insofern ist es dann doch noch besser. Und man muss jetzt aufpassen, gleich zu sagen, ja, das Exportmodell Deutschland ist komplett in der Krise, denn faktisch haben wir immer noch einen enormen Exportüberschuss. Also obwohl jetzt der Export im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zu 2023 um 1,6% geschrumpft ist, hatten wir allein in diesem ersten Halbjahr schon wieder einen Exportüberschuss von 138 Milliarden Euro. Das heißt, das ist jetzt nicht so, ja, dass man so tun müsste, als wäre Deutschland gleich vor dem Totalzusammenbruch. Also das sage ich deswegen, weil die Deutschen dazu neigen, immer die Megakrise heraufzubeschwören, wenn eigentlich alles gar nicht so schlecht läuft, ja.
Ja, ich finde auch, man muss sehen, das ist Krise auf hohem Niveau.
Genau, also sehr schöner Ausdruck.
Ist einfach nicht so, dass alles vorm Zusammenbruch steht oder so. Ganz im Gegenteil. Und Habeck zum Beispiel hat heute sich bemüht, Zuversicht zu verbreiten und so und hat gesagt, wir sind schon auf dem Weg der Verbesserung. Das weiß ich nicht, ob das so ist. Aber was ich schon richtig finde, ist dafür zu sorgen, dass keine Panik ausbricht. Weil in Deutschland ökonomische Krisen mit der Erfahrung aus den 30er Jahren eben immer mit politischen Krisen gleichgesetzt werden. Und das ist auch ein Grund, warum es das jetzt zum zweiten Mal erst gibt in der Geschichte der Bundesrepublik. Dass es also zwei Rezessionsjahre aufeinander gibt, weil die anderen Bundesregierungen immer dagegen gesteuert haben. Die haben richtig viel Geld in die Hand genommen, was nicht unbedingt immer sinnvoll ist, muss man auch sagen. Zum Beispiel Angela Merkel hat ja die Abwrackprämie gehabt. Also das war jetzt ökologisch gesehen eine Katastrophe. Das hat natürlich über die Krise gerettet, aber das hätte man vielleicht auch anders machen können.
Beschreib doch mal, worin eigentlich die Gründe dieser Krise liegen, damit wir so ein bisschen gemeinsamen Kenntnisstand haben. Ulrike, fang doch mal an.
Ja, also eigentlich gibt es eine ganze Reihe jetzt von externen Faktoren, die immer noch nachwirken. Das eine waren die Lieferkettenprobleme während der Corona-Krise. Dann kam der Ukraine-Krieg, der natürlich dauerhaft dazu führt, dass die Energiepreise in Deutschland höher sind als vorher. Also man hat ja einfach ganz, ganz billiges Gas aus Russland bezogen. Und das war sehr wichtig für die Industrie. Und dieses billige Gas ist weg. Wie wichtig dieser Energiefaktor ist, sieht man auch daran, dass beispielsweise Österreich, das ja in gleicher Weise von dem Gas aus Russland abhängig war, auch genau vor den gleichen Problemen steht. Also da in Österreich ist es sogar noch schlimmer. Also 2023 hatten wir ja, ist Deutschland um 0,2% geschrumpft, aber bei den Österreichern waren das dann gleich 0,8%. Und ein sehr wichtiger Punkt, der unterschätzt wird, vor allen Dingen von der FDP, ist die Stimmung. Es ist ja das erste Mal in der bundesdeutschen Geschichte, dass wir eine Ampel haben. Aber vor allen Dingen ist es das erste Mal in der Geschichte, dass wir mit der FDP eine Partei in der Regierung haben, die glaubt, sie würde überleben und ihren Einzug in den Bundestag wieder schaffen, indem sie permanent Opposition in der Regierung macht. Aber das führt jetzt, weil das jetzt schon jahrelang so geht, also wenn man das mal macht, ja, ist okay, weil irgendwie muss man ja als Partei auch sichtbar sein. Aber wenn man es permanent macht, immerzu, bei jedem Thema, dann entsteht natürlich bei der Bevölkerung das Gefühl der Krise, weil man ja eine Regierung hat, damit sie regiert, nicht damit sie sich streitet. So, und jetzt ist es inzwischen so weit, dass alle denken, okay, diese Regierung hält sowieso gar nicht durch bis zum regulären Wahltag 2025. Und obwohl überhaupt noch was passiert, weiß auch keiner. Und jeder hat das Gefühl, das kann nur schlimmer werden mit denen, weil sie ja sich für nichts entscheiden können. Und das, dann hat man jetzt so eine Stimmung, wo alle sagen, okay, ich warte mal mit meinen Anschaffungen. Und das ist bei den Konsumenten so und das ist auch bei der Industrie so. Und dann hast du sofort ein Minus, wenn die Leute anfangen, ihr Geld zu horten.
Ich bin ein bisschen überrascht, weil ich habe euch ja eine Mail geschrieben mit der Frage, worüber müssen wir denn unbedingt reden, weil das jetzt nicht unbedingt mein Fachgebiet ist. Und da hast du geschrieben, China, China, China. Und jetzt kommst du mit der FDP, ja, da was natürlich auch wichtig ist.
Aber die FDP habe ich da auch schon reingeschrieben. Ja. Aber es stimmt natürlich. Gut, dass du meine Mail so aufmerksam gelesen
aber
hast.
Aber natürlich.
Ja, jetzt gibt es natürlich noch den Sonderpunkt China. Genau, also China ist ja als Absatzmarkt für Deutschland sehr wichtig. Und da gibt es jetzt verschiedene Phänomene. Das erste Phänomen ist, dass in China das Wachstum auch schwächelt. Das hat eigentlich strukturell damit zu tun, dass sie keine vernünftige Sozialversicherung haben. Das heißt, die Leute müssen alle für ihr Alter sparen und kaufen deswegen Immobilien, die sie gar nicht brauchen. Und jetzt stehen auch diese ganzen Häuser leer und so weiter. Und China wird erst wieder aus dieser Wachstumsschwäche rauskommen, wenn sie irgendwie die Sozialsysteme umorganisieren und auf Umlagefinanzierung umstellen und so weiter. Aber das passiert nicht. Das, jedenfalls, weil China nicht mehr so stark wächst, kann es auch nicht mehr diese ganzen Impulse nach Deutschland schicken. Das zweite Problem ist, dass China erkennbar Taiwan angreifen will. Das hat ja Xi Jinping auch deutlich gesagt. Und um jetzt nicht gleich über Sanktionen in die Knie gezwungen werden zu können, macht jetzt China auf Deglobalisierung. Das heißt, sie versuchen, weniger abhängig vom Westen zu sein, autarker zu werden. So, das trifft die deutsche Exportindustrie natürlich auch. Und das Dritte ist, dass die Chinesen technisch aufgeholt haben inzwischen. Die sind jetzt so gut wie die Deutschen. Das heißt, es ist so erstens so, dass die Chinesen viele Sachen aus Deutschland gar nicht mehr brauchen, weil sie das hier selber herstellen können. Und zweitens drängen die Chinesen natürlich mit genau diesen Waren auch auf den Weltmarkt und machen da den deutschen Konkurrenz.
Ich sehe die, Ulrike, ich sehe die zweiten Punkte auch als entscheidend an, dass quasi die Chinesen den Deutschen auch Marktanteile wegnehmen. Also ich habe heute wieder gelernt, dass der deutsche Export 50% des Wachstums ausmacht. Also wenn der Export schwächelt, dann schwächelt die Wirtschaft insgesamt. Und China, man muss das mal auf das Feld der Automobile. Also man kann das als Fallbeispiel nehmen. Ne? Also Deutschland war jahrelang, was Autos anbelangte, konkurrenzlos. Bis jetzt diese Umstellung von Verbrenner auf E-Auto erfolgt und dann sind die eben nicht mehr konkurrenzlos. Also die deutschen E-Autos sind zu teuer und die Chinesen sind da mittlerweile genauso gut und BYD und wie die alle heißen.
Besser. So,
oder besser.
Besser
und billiger, wie auch immer. Und da ist plötzlich VW und so nicht mehr, und wie sie alle heißen, ist nicht mehr die Kernmarke. Und das ist ein Problem. Man kann sagen, da wurden eigentlich Entwicklungen viel zu lange verschlafen. Man hätte sich früher aufmachen müssen. Und das betrifft auch andere Branchen, also diese Technologieführerschaft. Die ja deutsche Produkte sind tendenziell teuer, weil die Produktionskosten hier natürlich auch teuer sind. Aber die haben es gab immer diesen technologischen Vorsprung. Und dieser technologische Vorsprung, der droht jetzt verloren zu gehen. Und das ist ein ernsthaftes Problem.
Ja, und das ist natürlich in erster Linie Schuld der Manager in der Autoindustrie, aber nicht nur. Natürlich auch ein politischer Fehler, wie alleine dieses Hin und Her mit dem Verbrenner aus und Autos mit E-Fuels und diese ganzen Sachen, die natürlich dazu geführt haben, dass VW hatte sich ja eigentlich schon auf Elektromobilität festgelegt, da wieder Rückschritte gemacht hat und ja, jetzt das Nachsehen hat, weil die deutsche Automobilindustrie hat keinen billigen E-Kleinwagen, sondern nur diese Riesenteile, die eben teuer sind und nicht konkurrenzfähig.
Und vor allen Dingen haben sie auch gar keine Batterieproduktion.
Die ist auch in China. Das kommt noch dazu. Aber es gibt auch andere Branchen, die in einer schwierigen Situation sind. Zum Beispiel die deutsche Chemieindustrie ist eigentlich traditionell auch sehr stark. Aber die nächsten Investitionszyklen werden wahrscheinlich nicht in Deutschland stattfinden. Aus einer ganzen Reihe von Gründen. Und ein Grund sind eben die hohen Energiekosten. Und die gehen dann entweder nach China, BASF will zum Beispiel ganz viel in China investieren, oder in die USA. Und nicht nur Deutschland, sondern Europa ist so ein bisschen dazwischen geraten.
Und das kann man bloß als Ergänzung, USA ist ein gutes Stichwort, Anja, weil das ist quasi der zweite große Partner, Handelspartner von Deutschland. Und auch die setzen ja auf eine eher protektionistische Politik. Und das bringt Deutschland quasi von beiden Seiten, Ost und West, in Schwierigkeiten.
Mhm. Genau, das wäre auch noch eine nächste Frage gewesen nach den USA. Also welche Rolle der Inflation Reduction Act eigentlich spielt, was die deutsche Wirtschaftskrise angeht?
Ja, man muss eigentlich sagen, dass die USA es immer noch der größte Exportmarkt für die Deutschen. Und der Handelsüberschuss ist auch mit den USA am größten. Also wir exportieren viel mehr in die USA, als wir von dort importieren. Also deswegen, man muss das, wie Anja schon gesagt hat, das sind alles Tendenzen, das ist aber eine Krise auf ganz hohem Niveau. Und man muss aufpassen, dass man jetzt nicht in die Falle der Unternehmen läuft. Denn das kann man jetzt schon beobachten. Die senden alle immer genau das Gleiche. Also ob das jetzt der BDI ist, DIK ist, die Chemieindustrie ist, sonst wer ist, alle immer das Gleiche. Die Steuern müssen runter, die Abgaben müssen runter. Wir brauchen billige Energie. Das heißt, die nutzen jetzt die Krise, um auf Kosten des normalen Bürgers, das muss man mal in aller Härte sagen, ihre Gewinne wieder hochzufahren. Und diese Nummer ist extrem gefährlich, weil dann wird nämlich wieder nicht investiert, sondern man macht ja Gewinne, weil man jetzt weniger Steuern zahlt, so ungefähr. Und das wird dann an die Aktionäre ausgeschüttet als Dividende und schön war es. Ja, man sieht gar nichts von der Investition. Sondern was passieren muss, ist, der Staat muss investieren, nicht die Steuern senken, sondern Forschungsförderung und Ähnliches machen. So, also sage ich jetzt nur schon mal, damit wir das nicht vergessen.
Das werden wir nicht vergessen, aber lass uns noch mal kurz bei den Ursachen bleiben. Welche Rolle spielen denn die USA und diese doch protektionistische Politik, die es jetzt durch den IAA gibt?
Also ich würde sagen, da passiert auch wirklich viel auf symbolischer Ebene. Ein Beispiel, Meyer Burger, ein Solarmodulhersteller aus der Schweiz, der auch in Ostdeutschland produziert hat, hat groß angekündigt, jetzt gehen wir in die USA, da kann man viel besser, viel billiger produzieren. Und es wird alles gefördert und so. Die haben das wieder abgeblasen. Auch weil sie selber in der Krise sind und umstrukturieren müssen und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass die USA für Unternehmen das Land der unbegrenzten tollen Möglichkeiten sind. Denn was Bürokratie angeht und so, da sind die auch nicht schlecht. Also jeder einzelne Bundesstaat hat da seine Vorschriften und ein Unternehmen, was auf den ganzen US-amerikanischen Markt möchte, hat da wirklich viele, viele Hürden zu nehmen. Und deswegen finde ich, muss man immer so ein kleines bisschen aufpassen. Was aber richtig ist, ist, dass Biden einfach wirklich richtig viel Geld in die Hand genommen hat, um auf der einen Seite einmal die wirtschaftliche Transformation wirklich anzukurbeln, also ein klassisches Konjunkturprogramm verbunden mit eben ja Modernisierung und auch aktiver Arbeitsmarktpolitik. Und das ist natürlich etwas, was man sich auch für Europa wünschen kann.
Jetzt muss man aber sagen, dass die USA wirklich extrem im Rückstand sind. Ja, das ist jetzt nicht so, dass die technologisch da vorne wären, sondern die sind ganz hinten. Also das sieht man ja daran, dass die USA tun ja so inzwischen, als könnten sie 5 Planeten verbrauchen. Es gibt aber nur eine Erde. Die Deutschen sind nur in Anführungsstrichen bei 3 Planeten. Und das ist im Wesentlichen eben diese völlig unterschiedliche Energieeffizienz. Und wenn die USA energieeffizienter werden, kann man das nur begrüßen. Aber sie kommen von ganz hinten, nicht von ganz vorne.
Was die ökologischen Standards anbelangt.
Ja, eben. Und das CO2, das da ja im Wesentlichen gemessen wird bei diesen Fußabdrücken, entsteht ja dadurch, dass man fossile Energie verbrennt. Ja? Und da sind die USA aber vorneweg Weltmeister, weil sie so ineffizient sind. Also die Häuser sind nicht gedämmt, die Strommasten sind nicht richtig isoliert, nix.
Ja, auf der aber der Strom ist auch viel billiger, ne? Oder die Energie ist auch viel billiger.
Ja, eben. Und das wird Thema sein.
Also, ja, das ist ja das Problem. Das sollte man auch, diese Argumentation der deutschen Industrie, ja, hier ist die Energie so teuer, deswegen können wir leider keine Gewinne mehr machen, ist sehr schwierig. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Erster Grund ist, so teuer ist die Energie hier gar nicht. Also wir sind im Mittelfeld in Europa. Zweitens, Energie muss teuer sein, damit sie effizient eingesetzt wird. Wenn man das so macht wie die USA, ja, alles ist ganz billig, dann wird Energie auch verschwendet. Und das Dritte ist, das fand ich wirklich interessant, das habe ich mir extra nochmal angeguckt, Frankreich hat wirklich billigen Strom, ja, weil durch die Atomkraftwerke, also wenn sie laufen.
Und wird auch subventioniert in großen
Genau,
Stilen.
Also ja, wenn die jetzt nicht laufen, weil Dürre ist oder so, oder sie alle abgeschaltet werden müssen, weil sie gerade repariert werden, dann wird Strom in Frankreich sehr teuer. Aber im Normalbetrieb ist er billig. Was ist? Deutschland hat einen extrem hohen Exportüberschuss mit Frankreich. Das heißt, obwohl wir hier höhere Stromkosten haben, exportieren wir nach Frankreich. Das ist schon nicht mehr feierlich. So, da sieht man sofort, dass also die Stromkosten in Wahrheit nicht das ganz große Problem sein können.
Okay, ich würde gerne noch mal einmal zurück zu den USA. Und zwar, die wählen ja im November. Man kann sich ja vorstellen, falls Trump gewinnen sollte, dass dieser protektionistische Kurs noch total verschärft wird. Was würde das denn bedeuten?
Ich denke, das würde die deutsche Industrie noch stärker belasten. Er hat ja auch zum Beispiel Zölle auf Autos angekündigt. Und das würde heißen, dass also Anreize, damit die Amerikaner dann lieber die in den USA gefertigten Autos kaufen, statt die aus Deutschland importierten. Und das würde natürlich die Absatzschwierigkeiten der deutschen Automobilindustrie zusätzlich erhöhen. Also hilfreich wäre das sicherlich nicht.
Aber das ist die Frage, ob er tatsächlich die Zölle dann flächendeckend hochsetzt. Weil das Problem ja ist, wenn du Zölle hochsetzt, dann steigen die Preise. Das ist ja auch genau das, was Kamala Harris immer sagt. Dann hast du also Inflation. Und hohe Zölle sind bei den Konsumenten in Wahrheit gar nicht besonders populär. Das ist so schwierig. Also das ist auch für Trump schwierig. Also ich würde mal denken, es wird dann ganz viel über Zölle geredet. Aber so viel wird sich in der Praxis gar nicht ändern.
Ich glaube auch, dass Protektionismus auch ein Thema sein wird, wenn Kamala Harris gewählt wird. Also ich glaube, das hat Trump gar nicht exklusiv. Aber auch da gilt allein die Schockstarre, wenn er gewählt wird. Und die Angst, was passiert, das macht natürlich auch sehr viel.
Ihr habt ja jetzt vorhin schon gesagt, irgendwie man soll die Krise nicht zu hochhängen. Also auch wenn es eine schwierige Situation ist, man soll sie nicht so hochhängen. Es gibt ja jetzt dieses Gerede von der Deindustrialisierung Deutschlands. Kommt stark von der Rechten, zum Teil auch aus der CDU. Ist das was, was Panikmache ist, weil das bei Ihnen politisch einzählt? Oder ist das ein Problem, was wirklich dreut?
Also Merz erzählt was von der Deindustrialisierung Deutschlands, um endlich eine Steuersenkung für die Unternehmen durchzuführen. Also das muss man einfach sehen. In das Wahlprogramm 2021 der CDU hatte praktisch überhaupt keinen Inhalt. Das Einzige, was da drin stand, ich übertreibe nicht, war die Steuersenkung für Unternehmen und die Schuldenbremse und dass man den Soli abschaffen muss für die Reichen. So, und da hat sich natürlich bisher nichts bewegt. Und jetzt sieht er die Chance, indem er immer erzählt, ja, die Unternehmen sind demnächst alle pleite, dass man die Steuerreform irgendwie kriegt.
Ich würde das jetzt aber nicht nur als Panikmacher abtun. Ich war neulich bei einer Veranstaltung des Wissenschaftlichen Beirats des SPD-Wirtschaftsforums und ich zitiere mal einen Satz aus diesem Strategiepapier. Deutschland hat ein grundlegendes Standortproblem, der Standort Deutschland fällt international immer weiter zurück. Das deutsche Geschäftsmodell steht zur Disposition. Also, und das kommt aus der sozialdemokratischen Ecke. Die fordern dann, die verbinden das natürlich mit einer ganz anderen Forderung, nämlich, dass wir jetzt massive Investitionen brauchen, öffentliche und private, aber auch öffentliche, in zum Beispiel Infrastruktur, in Förderung von Technologien und so weiter. Also in die ganze Transformation.
Also das deutsche Geschäftsmodell muss sich sowieso ändern, denn es fußt bislang wirklich auf fossilen Energien und in 20 Jahren, das ist jedenfalls das Ziel, soll die deutsche Industrie klimaneutral sein. Und da wird sich extrem viel ändern müssen. Und ja, da werden auch nicht alle Branchen so bleiben, wie sie jetzt sind. Und das ist auch gar nicht schlimm, da muss man gar keine Angst vor haben. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, der aber natürlich abgefedert werden muss. Also man bräuchte vielleicht auch ein schöneres Wort als Transformation oder Umbau, weil natürlich die Leute in Ostdeutschland, die kriegen Angst, wenn sie diese Begriffe hören. Weil
nicht nur die Leute in Ostdeutschland.
Ja, aber die haben ja vor Ort direkt wirklich eine Deindustrialisierung erlebt. Und im Westen, im Ruhrgebiet, da gab es auch wirklich harte Brüche. Die waren wirklich auch hart, aber nicht so hart wie im Osten, würde ich sagen, weil die nämlich sehr extrem abgefedert worden sind. Und jetzt ist die Frage, wie kann dieser Prozess tatsächlich so gestaltet werden, dass am Ende nicht verelendete Arbeitslose da sind und ein paar Unternehmen, die extrem reich sind. Und da muss natürlich jetzt, müssen dafür die Weichen gestellt werden. Und das Schlagwort von der Deindustrialisierung dient ja im Grunde genommen auch dazu, festzuhalten an diesen alten Dingen. Und das ist ein Problem. Denn es muss sich was ändern.
Ich sehe das tatsächlich nicht so, dass das nur dieses Schlagwort der Deindustrialisierung nur dazu dient, den Status quo zu bewahren. Sondern das ist tatsächlich, es gibt auf allen Seiten also sozialdemokratisch, auch bei den Grünen, aber auch bei der Konservativen, Leute, die sagen, wir müssen jetzt die Weichen stellen, damit wir in Zukunft auch noch zukunftsfähig sind. Und welche Weichen das sind, darüber geht die politische Diskussion eben auseinander. Aber dass man nicht einfach sehenden Auges sagen kann, naja gut, dann verschwinden eben einige Branchen und andere halten sich und davor brauchen wir keine Angst haben, das sehe ich nicht so. Stichwort grüner Stahl. Ne? Ja. Das ist ja eine ganz große Diskussion, ThyssenKrupp. Kriegen die das hin oder kriegen die das nicht hin? Also grüner Stahl heißt Stahl, der auf Basis von ökologisch produziertem Wasserstoff als Energieträger produziert wird. Ne? Also nicht mehr fossil, sondern eben CO2-frei. Und Habeck sagte heute, und das hat mich auch aufhorchen lassen, naja, 2050 wird es auf jeden Fall grünen Stahl geben. Und also da wird sozusagen, wenn man das an den Klimazielen misst, dann wird es nur noch Grünstahl geben. Die Frage ist eben, wo der herkommt. Und das kann auch sein, dass er dann eben nicht mehr in Deutschland produziert wird.
Genau, deswegen müssen jetzt eben Entscheidungen so oder so gefällt werden. Und alle Beteiligten müssen sich darüber im Klaren sein, was das für Auswirkungen hat. Egal, ob man jetzt an Deutschland als Stahlproduktionsort festhält oder nicht. Wenn man es nicht tut, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass ein ganz wichtiges Produkt für die Industrie nicht mehr ohne weiteres zur Verfügung steht. Ich würde auch sagen, es ist schon besser, an grünem Stahl festzuhalten, schon alleine, um die Technologie auch immer weiterentwickeln zu können. Aber andere Industrien, zum Beispiel die Autoindustrie, ja, die muss sich ändern.
Also, ja, die muss sich ändern, aber muss sie auch wegfallen?
Auf jeden Fall sollte sie etwas anderes als private Pkw produzieren. Und das ist ein großes Problem, wenn man sagt, das ist uns aber total egal. Die deutsche Industrie soll jedes Jahr weiterhin Millionen von Autos produzieren und die Welt damit glücklich machen. Dann exportieren wir die Klimakrise. Das kann nicht richtig sein.
Gleichzeitig ist es aber so, ich meine, ihr wisst es natürlich fachlich viel besser als ich, aber wenn ich mir das vorstelle, diese Industriearbeitsplätze, die ja irgendwie gut bezahlte Facharbeitsplätze sind und Facharbeiterinnen auch, was das für die Gesellschaft heißen würde, wenn tatsächlich irgendwie diese Industrien in Kette pleite gehen.
Ja, man kann das sehr gut am Fallbeispiel Ostdeutschland sich angucken. Was passiert, wenn ein Industriestandort über Nacht quasi oder in Ostdeutschland war es über Nacht zum Dienstleistungsstandort und zur verlängerten Werkbank wird? Was hat das für eine Auswirkung auf den Zusammenhalt in der Gesellschaft? Was hat das auch für Auswirkungen auf die politische Landkarte? Was hat das für Auswirkungen auf das Lohngefälle und so weiter?
Ja, aber ich finde, jetzt sollten wir nochmal zurückkommen. Ja, also diese Deindustrialisierung steht im Augenblick nicht im Raum.
Genau.
Sondern man muss sich tatsächlich als Gesellschaft überlegen, was die Zukunftsbranchen sind. Da so ganz grundsätzlich Panik zu machen, finde ich jetzt auch falsch. Also.
Okay, darum ging es mir jetzt auch nicht. Ich fand das nur, dass sich das so ein bisschen leicht anhörte, ehrlich gesagt, für das, was, ich meine, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, was das auch bedeutet, wenn solche Industrien wegbrechen.
Also es sagt ja keiner, dass die weg sollen oder so, aber dass da Änderungen anstehen und dass sozusagen die Politik, die Gewerkschaften, die Gesellschaft sich damit auseinandersetzen müssen. Das finde ich ist klar und es gibt auch viele Ansätze. Also das läuft immer so oft unter dem Radar. Also zum Beispiel in Regionen gibt es eben so Transformationsräte und so, wo alle Beteiligten nämlich genau das machen, was du gesagt hast, sich die zukunftsfähigen Branchen angucken und auch dafür sorgen, dass die dann auch tatsächlich sich entfalten können.
Also ich glaube, es ist so, dass die deutsche Automobilindustrie schon in den letzten Jahren ungefähr 20% der Arbeitsplätze abgebaut hat. Was nicht heißt, dass die Automobilindustrie in der Krise ist, sondern sie bleibt ja nur konkurrenzfähig, wenn sie ständig die Produktivität erhöht. Das heißt, man stellt die gleiche Zahl von Autos mit weniger Leuten her. Das hat aber bisher nicht zu einer Massenarbeitslosigkeit in der Automobilindustrie geführt, sondern es waren einfach weniger Stellen und das ist gar nicht aufgefallen. Weil wir ja gleichzeitig diesen Effekt der Vergreisung haben, also der demografischen Veränderung und es gar nicht so viele Leute gibt, die überhaupt noch nachsteuern oder nachstreben. So, und dass jetzt das plötzlich ein bisschen anders sich darstellt und wirkt, liegt natürlich an dem besonderen Fall VW. Also VW hat ja jetzt gesagt, dass sie Leute eventuell auch entlassen wollen und das wahrscheinlich steht da wieder eine Arbeitszeitverkürzung am Ende im Raum und so weiter. Und dann jetzt plötzlich wird es erkennbar dramatisch. Und man muss aber sagen, das liegt auch ganz stark an VW. Also allein dieser Dieselskandal, nicht, wo sie einfach geschummelt haben, hat den Konzern 31 Milliarden Dollar gekostet. Ja, diese 31 Milliarden fehlen jetzt leider für Investitionen. Das ist ganz bitter. So, aber da jetzt zu sagen, der Staat ist schuld, ja, dass VW so doof war zum Schummeln, das finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben.
Ja, wobei man sagen kann, das hattest du, ich finde, du hast völlig recht, also da sind die Manager vor allen Dingen schuld, aber Stichwort Abwrackprämien, ne, man hat sozusagen das Konjunkturprogramm, wann war es, 2009 oder so, war, alle Leute sollen nochmal ihren alten Verbrenner abgeben und einen neuen kaufen. Also eigentlich hätte man damals schon, wenn man sagt, okay, man setzt auf, man sieht Verbrenner, das gab damals auch schon das Klimaabkommen von Paris und so weiter, oder zumindest die Kyoto-Protokolle. Man sieht, das ist nicht zukunftsfähig auf lange Sicht. Dann hätte man ja damals schon irgendwie weicher stellen können.
Ja, weil das Problem war, damals gab es keine E-Autos vom VW, dann hätten die Leute Peugeot gekauft oder so. Also nee, das ist ja, deswegen war es dann am Ende ein Verbrenner. Aber natürlich hast du recht, dass auf diese Weise das ganze Drama verlängert wurde. Übrigens, Peugeot hatte, glaube ich, auch keine E-Autos, ich glaube nur Renault. Also auf jeden Fall wären es keine deutschen Autos gewesen, weil die waren ja nicht im Angebot als E-Auto.
Ich würde gerne einmal noch mal auf ein paar Punkte kommen, die immer genannt werden, wenn es darum geht, wir stecken hier in einer Wirtschaftskrise. Wir hatten über die teuren Energiepreise, hatten wir schon besprochen, liegt natürlich viel an dem billigen russischen Gas, was es gab, was Deutschland ganz extrem bezogen hat. Dann hattest du, Ulrike, auch schon auf die, was es immer heißt, die Steuern und Abgaben sind zu hoch. Bürokratie, Fachkräftemangel sind so ein paar andere Stichworte. Ordnet das doch mal ein. Welche Bedeutung hat das wirklich? Wie groß sind diese Probleme?
Also wie gesagt, die Strompreise in Deutschland liegen im europäischen Mittel Frankreich, das sehr viel billigere Strompreise hat, ist trotzdem zumindest gegenüber Deutschland nicht konkurrenzfähig, was man ja sieht anhand der Exportüberschüsse, die Deutschland gegenüber Frankreich hat. Das heißt, man kann jetzt nicht flächendeckend sagen, die deutsche Industrie bricht zusammen, weil hier der Strompreis für die Industrie bei 26 Cent die Kilowattstunde liegt. Was man natürlich sagen kann, ist, dass einzelne Unternehmen stark getroffen sind. Das sind die, die sehr viel Energie brauchen und diese Energie vor allen Dingen auch durch russisches Gas gewonnen hat. Das ist also die deutsche Chemieindustrie, die hier zum Beispiel Ammoniak immer noch produziert. Das ist extrem energieintensiv und ist aber gleichzeitig Grundlagenchemie. Das ist jetzt noch nicht mal irgendwie höhere Kunst. Das ist ein Massenprodukt. Und da kann man, glaube ich, ziemlich sicher sagen, dass die chemische Grundstoffindustrie, dass die sich nicht in Deutschland halten kann bei diesen Energiepreisen. Und das sollte man auch gar nicht versuchen, denn auch diese Chemie muss ja künftig grün sein. Das heißt, man muss das mit Ökostrom machen. Diesen Ökostrom wird es in Deutschland nicht geben in der Menge. Das hat die Chemieindustrie selber schon ausgerechnet. Das heißt, solche Fabriken, die mit extrem viel Energieeinsatz beispielsweise eben Düngemittel herstellen oder sowas, die müssen das dann in der Sahara machen oder in Namibia oder so, wo dann die Sonnenenergie auch zur Verfügung steht.
Das wagt natürlich so offen niemand auszusprechen, ne? Also Stichwort Dow Chemical. Aber ein Aspekt sind ja auch Strom ist ein Aspekt, der jetzt dazukommt, ne? Also Strom ist ja sozusagen, das ersetzt ja die fossile Energie, also alles wird strombasiert. Und ein Aspekt, der dabei in die Karten spielt, ist der Ausbau der Netze, der ja jahrelang verschlafen wurde. Das ist total teuer, die jetzt auszubauen. Und bis jetzt ist es so, der Netzausbau geht zulasten der Verbraucher, also auch zulasten der Energie. Und da ist jetzt politisch halt im Gespräch, dass man irgendwie diese Kosten für den Netzausbau irgendwie abfedert. Und das ist sowas, was politisch durchaus jetzt kommen könnte. Also Scholz hat das neulich mal gesagt. Er hat das mit Amortisationskonto umschrieben. Habeck hat ihm heute Recht gegeben. Also was eigentlich gemeint ist, ist ein Industriestrompreis oder ein Brückenstrompreis, ja, wie er schon mal im Gespräch
war. Und da muss man gut aufpassen, dass das nicht die Privatverbraucher dann zahlen müssen, ne? Weil das ist natürlich auch eine beliebte Methode, die Netzausbau.
Ja, aber wenn da jetzt die Rede ist von irgendeinem Amortisationskonto, ja, dann würde ich sagen, okay, das ist ein Schattenhaushalt. Ja, ich habe da nichts gegen, ich sage ja nur nicht. Und wir haben ja schon, ich glaube, 26 Schattenhaushalte, also die CDU hat auch jede Menge Schattenhaushalte aufgelegt, so war es ja gar nicht. Und ich habe auch nichts gegen einen 27. Schattenhaushalt.
Also klar ist, dass es nicht kostenneutral, das wird Milliarden kosten. Die Frage kam heute gar nicht, wie teuer ist das eigentlich, aber da waren schon mal zweistellige Milliarden so im Gespräch. Das muss man jetzt irgendwie lösen.
Ja, ich würde gerne was zum Fachkräftemangel sagen, denn es gibt in der Tat Branchen, die wirklich händeringend suchen, zum Beispiel die Windkraftindustrie. Das ist ganz schwer für die Leute zu finden und das ist nicht gut, weil die Windkraft ja ausgebaut werden soll. Und verschiedene Branchen haben wirklich Probleme, aber da muss man sagen, das ist natürlich, Fachkräfte auszubilden, ist Aufgabe der Unternehmen. Und wenn die das nicht machen, dann haben die hinterher ein Problem. Und die Frage ist natürlich, wie versucht man das gesellschaftlich aufzulösen.
Ja, aber da muss man jetzt mal sagen, also jetzt will ich da mal die Windkraftindustrie in Schutz nehmen. Das Problem war ja, dass es überhaupt gar keine Sicherheit bei den Investitionen gab. Das war ein Rauf und Runter bei dem Zubau Windkraft. Und jeder immerzu haben sich die Regeln, die Förderregeln oder sonst was geändert. Und da gab es Booms und dann gab es da wieder Krisen. Und in so einer Situation bildet doch kein Mensch mehr aus. Wenn du in 2 Jahren nicht weißt, wie viele Leute du dann brauchst, dann lebst du so vom Hand in den Mund. Und das ist etwas, was, das sage ich nur deswegen, weil Deutschland das ganz grundsätzlich komplett ändern muss. Und zwar nicht nur in der Energiefrage, sondern beispielsweise auch beim Thema Verteidigung.
Was jetzt genau?
Naja, dass es keinen Investitionshorizont gibt. Also Unternehmen investieren...
Keine Planungssicherheit.
So sehr schön das Wort, Planungssicherheit. Also Unternehmen investieren doch nur, wenn sie wissen, in den nächsten 10 Jahren, wenn diese Maschine da ist, kann ich das, was ich damit produziere, auch absetzen. Genauso funktioniert aber die staatliche Förderung gar nicht, sondern das wird irgendwie von Jahr zu Jahr beschlossen und von Legislatur zu Legislatur. Und ich meine jetzt zum Beispiel, ein berühmtes Beispiel war ja, von einem Tag zum nächsten fiel dann die Förderung für die E-Autos weg. Die Automobilindustrie konnte das noch so halbwegs verkraften, weil das ja ein Riesentrumpf an Industrie ist. Aber wenn das Gleiche bei der Windförderung passiert, dann sind dann diese ganzen Unternehmen auch hops. Ja, das hat man ja gehabt. 2011 hatte man wie viele Arbeitsplätze in der Windkraftindustrie? 400.000 oder so. Das waren unglaubliche Mengen. Dann ist der Zubau eingebrochen, dann waren diese ganzen Leute weg. Und nach diesem Schock stellt doch keiner mehr perspektivisch Leute ein oder bildet die aus nach dem Motto.
Ja, das war jetzt ein ungutes Beispiel, das gebe ich zu. Aber auch da gilt natürlich, dass man aus anderen Branchen natürlich auch Leute abwerben kann, wenn man genug bezahlt. Das muss man natürlich tun.
Ja. Gut, aber kommt ja das dazu, was Ulrike jetzt schon ein paar Mal gesagt hat, irgendwie der demografische Wandel und dass es einfach nicht genug Fachkräfte in Deutschland gibt.
Ja, aber es gibt auch unglaublich viele junge Menschen, die verlassen jedes Jahr die Schule, ohne überhaupt einen Abschluss zu haben. Ich glaube, es sind über 10% der jungen Leute. Und da sieht man natürlich, dass da einfach was richtig, richtig schief läuft. Und man sieht, wie wichtig das ist, auch tatsächlich für ein vernünftiges Bildungssystem zu arbeiten. Und Deutschland hat eigentlich mit der dualen Ausbildung, also Berufsschule und eine Lehre oder so, ein super System, was es in vielen Ländern nicht gibt, was aber natürlich quasi auch zur Falle werden kann, wenn eben nicht genug Leute ausgebildet werden und nicht genug Ausbildungsplätze zur Verfügung
stehen. Da sind wir dann schon bei dem Punkt öffentliche Investitionen. Ja. Ne? Also weil das ist ja dann, betrifft ja dann Schulen, aber auch Kitas, also Frauenerwerbstätigkeit fördern, ist ein weiteres Potenzial, wie man den Anteil an Arbeitskräften und Erwerbspersonen erhöhen kann. Das ist ja Aufgabe des Staates und es braucht einfach massive Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Da sind sich eigentlich alle einig. Übrigens auch die vielgescholtene Industrie. Also es gibt ja ein gemeinsames Papier, ich glaube von BDI und Gewerkschaften, die sagen, wir brauchen 400 Milliarden pro Jahr an Investitionen oder 400 Milliarden bis in dem, ich glaube es war nicht pro Jahr, aber es war in einem gewissen Zeitraum brauchen wir.
Ich glaube inzwischen haben sie das auf 600 Milliarden hochgestuft und ja. Ich glaube die beiden Kämpfen, die da immer gemeinsam kämpfen, sind eben Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft, also arbeitgebernah, und Sebastian Dolin von der Hans-Böckler-Stiftung, also gewerkschaftsnah, und die beiden,
IMK,
IMK, Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, also gehören aber zur Hans-Böckler-Stiftung.
Ja.
Genau, die immer zusammen machen dann diese Papiere über den Investitionsstau, und das ist natürlich schon eine Nachricht, nicht? Wenn konservative und linke Ökonomen zusammen Papiere verfassen, wo drin steht, Deutschland braucht mehr Investitionen.
Ja.
Das ist völlig unstrittig. Die einzigen, die das bestreiten, ist die FDP. Um mal endlich wieder auf die zu kommen.
Okay, dann gehen wir jetzt mal zur Rolle der Bundesregierung. Ja, das lässt sich irgendwie ja nicht vermeiden, wollen wir auch nicht vermeiden. Welche Fehler hat die Bundesregierung gemacht? Und wir haben ja jetzt viel auch über strukturelle Probleme gesprochen, aber es gibt ja auch politisches Handeln, was Dinge fördern oder nicht fördern kann. Wo liegen die Probleme erstmal nur, was die Bundesregierung angeht? Und was sie dann tun sollte, das machen wir dann vielleicht nochmal danach. Wenn nicht alles durcheinander gerät.
Ich glaube, der größte Fehler, den sie gemacht haben, dass sie sich finanztechnisch so völlig beschnitten haben. Also sie haben sowohl die Schuldenbremse, also in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass das nicht verändert werden darf. Und sie haben sich darauf festgelegt, dass aber auch keinerlei Steuern erhöht werden kann. Ich würde sagen, die Schuldenbremse ist das drängendere Problem, weil Investitionen eher immer über Kredit finanziert werden. Dass sie das so festgeklopft haben bei einer völlig veränderten Weltlage, also als der Koalitionsvertrag unterschrieben wurde, da gab es noch keinen Ukraine-Krieg. Ja? Da kamen wir sozusagen aus den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Und dann gab es den Ukraine-Krieg, dann gab es den Energiepreis, die Energiepreiskrise, dann gab es die Inflation und all das hat dazu geführt, dass irgendwie plötzlich das Geld gar nicht mehr da war. Und dann gab es auch noch ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das sagte, okay, 60 Milliarden, die ihr hier euch hier locker gemacht habt an ehemaligen Corona-Schulden, die dürft ihr gar nicht so ohne weiteres umbuchen. Also da fehlte auch noch an der Stelle Geld. Und jetzt hat die Bundesregierung eben das massive Problem, dass sie weiß, sie müsste massiv investieren, aber sie hat nicht die Mittel dazu.
Ja, die könnte sie aber haben. Also Schuldenbremse, finde ich auch, könnte man wegmachen, aber das ist nicht greifbar. Deswegen finde ich die Diskussion darüber auch total müßig, weil...
Na, ich nicht.
Ja, weil es führt nicht weiter. Ich finde, man müsste mal tatsächlich, also ich finde, man sollte die abschaffen, aber gut, solange das nicht geht, muss man andere Wege suchen. Und ich finde, was mich wirklich auch so ein bisschen wütend macht, ist es ja schon so, dass die Bundesregierung sich auch selber arm macht. Also mit den diversen, da kalte Progressionssteuerreformen und so, da sind 30 Milliarden aus dem Haushalt raus, dauerhaft. Jetzt gibt es dieses neue Programm, diese Wachstumsinitiative mit 130 willkürlich zusammengestoppelten Maßnahmen, da sind nochmal Steuererleichterungen in zweistelliger Milliardenhöhe drin. Ja, das Geld hätte man auch anders einsetzen können. Und deswegen finde ich, dieses zu sagen, oh, wir haben aber kein Geld, das ist falsch.
Aber da würde ich jetzt gerne nochmal nachfragen, weil die Wachstumsinitiative sollte ja quasi so ein Anschub der Wirtschaft sein. Völlig daneben, hört sich jetzt so an.
Naja, das ist immer die gleiche Idee, dass man dann die Abschreibungen irgendwie beschleunigt oder so. Und natürlich wird dann letztlich den Unternehmen durchaus Geld geschenkt. Und das ist Quatsch zu denken, wenn die dann Steuererleichterungen haben, dann investieren die. Die investieren dann, wenn sie Gewinne machen können. So, und das wird immer verwechselt, aber das ist natürlich die FDP. Ja. Da würde ich jetzt Anja recht geben, dass das Quatsch war, da diese Geldgeschenke zu machen. Bei der kalten Progression bin ich anderer Meinung. Also man muss, wenn es eine Inflation gibt und wenn die Leute mehr Geld verdienen, aber gar keine eine höhere Kaufkraft haben, weil es ja die Inflation gibt und die Inflation war ja zum Teil bei 10%, dann muss man die Steuertabelle, wie das heißt, nach rechts verschieben. Das heißt, die Spitzensteuersätze müssen angepasst werden an die Löhne, die durch die Inflation höher sind, ohne dass man mehr Kaufkraft hat, weil man sonst das tatsächlich den Effekt hätte, dass man höhere Steuern zahlt, wenn man das nach der realen Kaufkraft bemisst. Und das wird regelmäßig gemacht. Das wird schon seit Adenauer regelmäßig gemacht und da führt kein Weg dran vorbei. Also dieses Geld gehört dem Staat faktisch gar nicht. Und deswegen ist das auch Quatsch zu sagen, man hätte diese 30 Milliarden noch anders ausgeben können. Das ist so ein bisschen so, weißt du, um das jetzt mal plastisch zu vergleichen, in der Taz gab es immer die Diskussion, dass wir doch keine Lohnerhöhung brauchen und dann sollten wir doch lieber das Geld irgendwie in die Taz investieren. Und da hat dann unser ehemaliger Geschäftsführer Karl Ruch immer gesagt, nein, das geht gar nicht, die Löhne müssen steigen, sonst sind wir nicht mehr konkurrenzfähig. Also das ist zwar nicht ganz vergleichbar, aber so ein bisschen ein Lob auf Karl Ruch.
Ja, gut, dass wir heute alle zu den Spitzenverdienern zählen.
Es war ja nicht nur die kalte Projektion, sondern es waren auch noch andere Elemente, die bei dieser Steuerreform 2021 vor der großen Inflation gewesen sind. Also von daher glaube ich, wäre da durchaus Spielraum gewesen. Und ich kann auch nicht einsehen, warum wirklich bei Spitzenverdienern, ja, warum man da nicht abschmelzt.
Ich bin ganz bei dir. Man könnte den Spitzensteuersatz anheben.
Zum Beispiel.
Ja, natürlich hätte man das auch so machen können, dass man jetzt die kalte Progression für Spitzenverdiener nicht ausgleicht. Ja, das wäre schon gegangen. Aber generell muss man das ausgleichen.
Mhm. Wobei, man kann jetzt, ich glaube, 49 Einzelmaßnahmen sind es, ne,
Maßnahmenbünde, ja. Mit 130 Einzelmaßnahmen.
Ja, okay, genau. Und wenn man die nochmal untergliedert, ja. Ich finde die nicht alle schlecht, also, aber die sollen ja jetzt peu à peu beschlossen werden. Es gibt zum Beispiel auch den Vorschlag, wo ich sage, ist ja sinnvoll, dass wenn Asylbewerber nach Deutschland kommen und sie beantragen eine Arbeitserlaubnis, wenn sie 2 Wochen nichts hören vom Amt, dann gilt die als erteilt, ja.
Ja, das finde ich auch gut.
Trotzdem können sie wieder abgeschoben werden, das finde ich nicht sinnvoll, aber geschenkt. Aber sowas, also Bürokratieerleichterung und so weiter sind da auch drin und ich finde, da braucht es auch dringend Nachsteuerung.
Das finde ich auch.
Also ich habe neulich einen Fall gehört, wirklich irre, wir waren bei den Stadtwerken Neuruppin, wenn ich das kurz erzählen darf, da kam dann irgendwie, die machen Geothermie, ja? Also die stellen komplett um auf Erdwärme und dann hatten die hatten schon die Genehmigung und so alles da für die Bohrung, aber die zuständige Frau vom Landratsamt war im Urlaub, die musste das noch abstempeln. Und hatten die aber die Ausrüstung für 5.000 Euro am Tag da stehen, dann sagt die, na gut, dann fangen wir schon mal an, die kommt ja in 2 Tagen aus dem Urlaub. Als sie kam, da verhängte die zuerst einen Baustopp und verlangte Entschädigung, weil die doch irgendwie ohne diese Genehmigung hätten sie gar nicht loslegen dürfen und so weiter. Dann hat der Mann von den Stadtwerken, hat das dann irgendwie, Gott sei Dank, hat sich in den Clinch begeben, aber das macht natürlich deutlich, warum viele Angst haben oder beziehungsweise zögern, huch, da fehlt ein Stempel, ich lege erstmal nicht los. Ja? Und dann verzögert sich alles andere weiter nach hinten. Und da müsste man tatsächlich, also Deutschland hat es wirklich geschafft, sich analog in Bürokratie einzumauern. Und das müsste eigentlich viel schneller gehen. Also da sehe ich tatsächlich auch noch Potenziale. Und was Steuern, natürlich, ich sehe das auch so, natürlich müsste man irgendwie überlegen, wie man auch noch Einnahmen generiert. Über zum Beispiel eine Besteuerung von Vermögen oder eine Besteuerung von Erbschaften, da ist ja
aber der Punkt ist, das muss alles durch den Bundesrat so.
Ja, genau. Also und technisch ist das alles schwierig. Aber und im Punkt Schuldenbremse, da würde ich aber widersprechen, Anja. Ich finde nämlich nicht, dass die weg muss. Also ganz, ich finde, sie gehört reformiert. Aber ganz weg hieße ja, der Staat kann sich ohne Ende verschulden. Und braucht auf der anderen Seite besteht überhaupt keine Notwendigkeit mehr, zum Beispiel Steuern auf Vermögen oder so weiter zu erheben.
Ich würde dich jetzt trotzdem gerne noch mal einmal fragen, was hat denn die Bundesregierung falsch gemacht? Und was hat auch Robert Habeck als zuständiger Minister falsch gemacht? Ich berichte ja über die Union und da höre ich natürlich ständig, dass Habeck schuld ist. Ja, wenn man jetzt mal das Grünen-Bashing, was da ja ständig mitschwingt, abzieht, was kann man denn sagen? Hat der falsch gemacht? Macht der eigentlich alles richtig und die Umstände sind so schwierig oder wie seht ihr das?
Also ich würde jetzt mal sagen, dass Habeck eigentlich nichts falsch gemacht hat, außer dass als die Wärmepumpe beschlossen wurde, die Förderrichtlinien nicht gleichzeitig mitkommuniziert wurden. Du kannst nicht sagen, ich mache eine Wärmepumpe und es ist aber unklar, ob man Förderung bekommt, welche Förderung man bekommt und so weiter.
Das ist der große Fehler beim Heizungsgesetz.
Ja, das genau. Und dann die Kampagne der Bild, der AfD und auch der CDU basierte nur auf Lügen. Ja, da wurde ja dann der Eindruck erweckt, als müsste man funktionierende Heizungen morgen aus dem Keller reißen und eine Wärmepumpe da einbauen. Das stimmte ja alles nicht. Aber es ist auch auf Seiten der Bundesregierung und vor allem bei Habeck wirklich sind enorme Kommunikationsprobleme aufgetreten. So, aber jetzt, wenn mal davon abgesehen, finde ich, gibt es keine Probleme, denen man den Grünen anlasten kann, sondern das Hauptproblem, und damit kommen wir jetzt wieder zur Schuldenbremse, war, man hätte sie ja weiter aussetzen können. Also es gab ja das Verfassungsgerichtsurteil, das gesagt hat, ja, ihr dürft hier nicht 60 Milliarden umbuchen. Aber gleichzeitig hat das Verfassungsgericht eigentlich ziemlich deutlich gemacht, dass man aufgrund der Ukraine, hier sind 1 Million Ukrainer, die man unterbringen und versorgen muss, dass man deswegen natürlich hätte sagen können, das ist eine besondere Lage, wir setzen die Schuldenbremse weiter aus. Da hätte das Bundesverfassungsgericht gar nichts gegen gehabt, soweit ich das sehen kann.
Und das ist mal umstritten, würde ich sagen, Ulrike.
Ja, aber wenn man jetzt als Bundesverfassungsgericht nicht erkennen kann, dass ein Krieg nebenan zusätzliche Kosten erzeugt und dass das eine welthistorische Lage ist. Ja, wenn ein Bundesverfassungsgericht das nicht erkennen kann, muss man sagen, okay, was sind denn da für Volltrottel? Da finde ich, hätte man wirklich nochmal dieses, nee, da hätte man, okay. Nein, das hätte man riskieren müssen. Das konnte man aber gar nicht riskieren, weil die FDP auf der Bremse stand. So, insofern sind die Schwierigkeiten, die wir jetzt haben, dass zu wenig investiert wird, das liegt alles an der FDP.
Okay, das haben wir ja wirklich verstanden.
Ja, aber nicht an Habeck. Ich weiß gar nicht, was die CDU da immer erzählt.
Aber was ist denn zum Beispiel mit dem plötzlichen Ende für die Förderung für die E-Autos? Ja, das war eine Maßnahme von Habeck.
Ja, das war ein Fehler. Ich würde sagen, es war auch nicht der erste Fehler.
Aber das hatte doch auch damit zu tun, Entschuldigung, dass die 60 Milliarden weg waren.
Ja, ja aber gut, aber schon, trotzdem. Ihr erinnert euch vielleicht ganz am Anfang der Legislaturperiode, da wurden auch über Nacht Fördermittel gestrichen für energetische Sanierung und so. Also das ist nicht das erste Mal, dass da wirklich von heute auf morgen irgendwas, einfach das gibt es nicht mehr. Und das erschüttert natürlich das Vertrauen von Verbrauchern, weil alle Leute denken, oh, wenn ich mir jetzt was bestelle, kriege ich dann auch noch die Förderung. Das ist ganz schlecht. Und auch viele Förderprogramme, die sind dann so nach dem Windhund, nennt man das, aufgestellt. Also wer zuerst kommt, kriegt's und wer zu spät kommt, kriegt nichts. Das finde ich auch ein großes Problem, weil das natürlich dann schon eher so in die Einzelheiten geht. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, müsste Habeck sich schon deutlicher gegen die FDP stellen. Also dieser Stil, diese konstruktive Regierungspolitik zahlt sich ja offenbar auch nicht aus. Und ich glaube, dass es auch falsch ist, weil es das nicht etwa dazu führt, dass die Stimmung besser wird, sondern dass sie immer schlechter wird.
Ja. Also ja, ich sehe das auch so wie du, Anja. Also es gibt schon durchaus Fehler, die im Hause Habeck gemacht wurden. Man kann auch nochmal die sogenannte Gasumlage nennen. Die kam ja dann nicht, aber das war ja auch so der Versuch, die hohen Gaspreise abzudämpfen, indem man es auf die Verbraucherinnen umlegt. Und das war natürlich auch für viele ein Schock, ja, zu sagen, wir sollen das jetzt zahlen, die Krise.
Ja, Kommunikationsdesaster.
Und das wurde ja dann wieder abgebogen, dann kam die Gaspreisbremse, das wurde aus dem Steuertopf genommen. Aber ich sehe tatsächlich, also ich sehe da auch die Union massiv mit in der Verantwortung. Also die Union macht man kann jetzt alles auf die FDP schieben und sagen, dann sagen wir, die Ampel kriegt es halt nicht hin. Zum Teil ist das auch so, aber es ist natürlich, sind natürlich auch massive Versäumnisse aus der Vergangenheit, die jetzt auflaufen und wo die Union massiv unkonstruktive Rolle spielt, indem sie einfach sagt, nee, mach mal nicht. Also Beispiel, jetzt muss ich doch wieder auf die Schuldenbremse zurückkommen. Also denen ist doch allen klar, die brauchen, auch wenn die an der Regierung sind, dann brauchen die genau dieses Geld. Ja? Also die stehen genau vor den gleichen finanziellen Problemen wie die Ampel jetzt. Die Ministerpräsidenten der Länder sagen ja auch jetzt schon, also dann lass uns doch dieses Ding jetzt gemeinsam reformieren und am besten noch vor der Bundestagswahl. Wer weiß, welche Verhältnisse wir im nächsten Bundestag haben. Und dann sagt aber Friedrich Merz aus taktischen Gründen, nee. Das ist mein schönster Hebel gegen die Ampel. Das kann ich denen so richtig immer mal wieder zeigen, wo der Hammer hängt. Das mache ich auf keinen Fall vor der Bundestagswahl. Und das ist natürlich irgendwie ein Dilemma.
Was heißt das denn alles für die Bundestagswahl in einem Jahr? Also ich meine, wenn jetzt tatsächlich die Arbeitslosigkeit steigt, wenn die Wirtschaft weiter in der Krise ist, die Sozialbeiträge werden ja auch im kommenden Jahr steigen. Das ist ja alles kein schönes Szenario. Das geht einerseits mit Habeck als zuständigen Wirtschaftsminister nach Hause, aber natürlich auch mit dem Kanzler. Was bedeutet das?
Ja, über die SPD haben wir noch gar nicht geredet. Das ist auch interessant, weil die SPD versteckt sich.
Die versteckt sich nicht. Also sie hatten lange Zeit diese moderierende Rolle und dass Habeck alles abbekam, war der SPD auch recht. Immer schön die Grünen auf Abstand halten, das ist für die eigene Strategie gut, denn man will ja am Ende das Duell Scholz gegen Merz und die Grünen stören da nur. Ne? Also klar. Aber auf der anderen Seite versucht die SPD ja jetzt massiv auch, und das hat sie auch mehrfach erklärt, das Thema Standortsicherung, Industriearbeitsplätze, Wirtschaft zu ihrem Wahlkampfthema zu machen. Also sie will auch deutlich machen, wir stehen eben dafür, dass der Standort Deutschland nicht den Bach untergeht. Und das ist natürlich ein Risiko für sie. Also wenn sie das sagen, dann müssen sie in dem Jahr, wo sie noch an der Regierung sind, irgendwie beweisen, dass sie den Hebel umlegen können.
Siehst du da denn Ansätze?
Also ich sehe zumindest strategische Ansätze, dass man versucht, die FDP bei dem Thema zu stellen. Dass man sagt, wir können nicht zusehen, wie hier Arbeitsplätze verloren gehen. Möglicher Stellenabbau bei VW, Stellenabbau bei ThyssenKrupp, Stellenabbau bei Miele, Stellenabbau bei ZF. Ich sage jetzt nicht die Zahlen, weil ja immer gesagt, wir sollen nicht zu viele Zahlen nennen. Aber es geht quer über die ganze...
Und es sind große Zahlen.
Genau, es sind große Zahlen, dass es da irgendwas kommen muss, um diese Arbeitsplätze zu erhalten, dass da irgendwie eine konzertierte Aktion kommen muss. Das sagen inzwischen alle in der Parteispitze. Und man sagt, okay, entweder du machst mit Christian Lindner oder du machst nicht mit. Und wenn du nicht mitmachst, dann gehen wir eben auf die Union zu.
Ja, aber erstmal muss ja Olaf Scholz mitmachen, ne?
Ah ja, da wird sozusagen gerade so ein bisschen in die Spur gebracht. Und er hat sich ja quasi jetzt auch für diesen Industriestrompreis, er hat das Wort nicht in den Mund genommen, aber er hat klargemacht, dass er sowas will. Also eine Stützung der Energiepreise zum Beispiel.
Ja, aber dann geht man eben diesen Weg, dass man die Gewinne der Unternehmen aufbläht, statt eben zu investieren. Nicht? Das ist eigentlich nicht der richtige Weg.
Aber was wäre dann der richtige Weg?
Also man müsste ja gucken, dass man die Konjunktur an und für sich in Gang bringt. Und das müsste man machen durch staatliche Investitionen in das, was wirklich nötig ist. Also meinetwegen
Infrastruktur,
die Bahn, Straßen, Klimaschutz. Das ist aus meiner Sicht völlig daneben, da jetzt den Unternehmen Geschenke zu machen. Das kostet nur Geld und bringt gar nichts. Das ist die sogenannte Angebotstheorie, die immer und immer und immer wieder gescheitert ist.
Ja gut, das muss natürlich mit Standortsicherung verknüpft werden. Also zu sagen, wir geben euch Geld und bitte investiert das so, dass die Arbeitsplätze möglichst erhalten werden, das wird so nicht funktionieren. Also wenn, dann muss es mit Standortgarantien einhergehen, das ist klar. Aber die Frage war ja, worauf setzen die jetzt? Die setzen darauf, dass sie sich als die Macher präsentieren können, die dafür sorgen, dass der Standort Deutschland nicht den Bach runtergeht. Und ob das aufgeht, das wird im Wesentlichen davon abhängen, ob die Wirtschaft im nächsten Jahr anspringt oder nicht.
Genau.
Und das ist sozusagen die große Wette auf die Zukunft. Also Habeck hat heute gesagt, naja, vielleicht 1,6% Wachstum. Aber vorausgesetzt, all die Maßnahmen, die sie jetzt beschlossen haben, kommen auch. Und dass die so nicht kommen werden, das zeichnet sich ja auch schon wieder.
Naja, und die ersten Ökonomen haben auch schon gesagt, dass sie das für total überschätzt halten, dass sie das nicht überzeugt mit den 1,1% plus 2025 und 1,6% 2026. Weil eben ein großes Konjunkturpaket fehlt mit öffentlichen Investitionen.
Und dann ist eben die Frage, ob die Bundesregierung, also die Ampel, jetzt noch die Kraft hat, genau dieses Konjunkturpaket aufzulegen. Man müsste ja eigentlich meinen, das müsste eigentlich im Interesse aller drei sein. Sowohl der SPD, die den Kanzler stellt, als auch der Grünen, die das Wirtschaftsministerium haben, als auch der FDP, die immer sagen, wir sind die Partei der Wirtschaft. Die kann ja nicht ernsthaft ein Interesse daran haben, dass hier alles den Bach runtergeht.
Aber jetzt drehen wir uns irgendwie im Kreis, weil jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dass das Geld dafür fehlt.
Genau. Und das ist die Frage, wie sie das lösen und ob es da vielleicht doch noch irgendwie, entweder, ich rechne entweder damit, dass es eine Kraftprobe gibt, wo man sagt, okay, wir machen jetzt, also Habeck hat heute schön verklausuliert von einer gemeinsamen Bund-Länder-Initiative oder einer gemeinsamen Kraftanstrengung gesprochen, die dann auch grundgesetzveränderten Charakter hätte. Also das ist eine Umschreibung für die Schuldenbremse reformieren, also ermöglichen, dass mehr Investitionen getätigt werden können. Oder aber man macht nochmal ein neues Sondervermögen auf, Begründung Wirtschaftskrise.
Okay, ich glaube, da machen wir jetzt einfach mal einen Punkt. Wir werden in weiteren Folgen über die Schuldenbremse reden und auch natürlich über die Bundestagswahl, vielleicht auch nochmal über die Wirtschaftslage. Danke euch dreien fürs engagierte Diskutieren und auch allen fürs Zuhören. Wir freuen uns über Rückmeldungen, wie immer, per Mail an bundestalk@taz.de und gerne auch über finanzielle Unterstützung an Taz zahle ich. Und wir freuen uns, wenn ihr den Bundestalk abonniert, teilt und uns weiterempfehlt. Danke geht an Chanzet Itschpina, die Redaktion für diesen Podcast hat, und an Daniel Fromm für die Technik. Das war's, bis nächste Woche. Tschüss.
Schönes Wochenende, vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.